Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gast in der heutigen Folge ist Aaron Huber. Aaron ist ein junger Steuerberater, der seit Beginn seiner Ausbildung in der gleichen Kanzlei arbeitet. Mich interessiert, warum? Denn obwohl Aaron zu Beginn überhaupt keine Ahnung hatte, auf welchen Beruf er sich einlässt und obwohl er ein sehr gutes Steuerberaterexamen abgelegt hat, das ihm viele Türen öffnen würde, bleibt er seiner Kanzlei treu. Was macht diese Kanzlei also richtig, dass sie Aaron seit über 10 Jahren erfolgreich halten kann? Dieser Frage gehe ich in der aktuellen Folge nach. Ich bin Florian Weber und ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Aaron Huber.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Wie kam es, dass du das Angebot als Steuerberater zu arbeiten, also quasi schon konkret auf dem Tisch hattest, bevor du überhaupt Steuerberater warst?
Wie kam es dazu? Ja, im Endeffekt war das so, wie du richtig gesagt hast, ich habe jetzt seit 3 Jahren den Steuerberatertitel, sprich ich habe mein schriftliches Examen, wie es als Steuerberater üblich ist, immer im Oktober davor abgelegt. Es ist ja immer einheitlich in Deutschland und das lief tatsächlich bei mir relativ gut, das schriftliche Examen, wo ja immer viele, sagen wir mal, notentechnisch immer bangen und wo ja auch immer die hohe Durchfallquote herkommt. Das war bei mir tatsächlich aufgrund von guter Lernvorbereitung, guter Themenauswahl in der Prüfung. Es lief wirklich richtig gut, sodass als kurz vor Weihnachten damals die Prüfungsergebnisse kamen, dieser ominöse Brief, der es damals noch war, mittlerweile gibt es das tatsächlich online, war bei mir das Ergebnis einfach so gut, dass in der Theorie hätte noch was schief gehen können, weil die mündliche Prüfung noch ausstand. Aber in der Praxis passiert da eigentlich nicht mehr viel. Und dann war es im Endeffekt so, da gab es als Neujahrsgeschenk damals von meinen Chefs, muss ich ja sagen, sind ja mehrere, im Endeffekt den vorgefertigten Vertrag, natürlich unter der Bedingung, dass schlussendlich natürlich auch alles beendet wird, so wie sich das gehört, aber ja, im Endeffekt klar. Das finale Angebot, so wie ich es auch tatsächlich dann unterschrieben habe, das lag dann bereits im Januar vor.
Vielleicht gucken wir kurz auf deine Kanzlei, weil du gesagt hast, es sind mehrere Chefs und einfach so zur Einordnung, du bist in einer Kanzlei mit 60 Mitarbeitenden, wenn ich das richtig recherchiert habe insgesamt?
Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben, mit allen Vollzeitäquivalenten, mit allen Teilzeitkräften, mit allen Azubis, allen dualen Studenten, die wir beschäftigen, sind wir knapp 60 Leute an 2 Standorten und werden im Endeffekt geleitet von 6 geschäftsführenden Partnern.
Mhm, genau, Gmeiner und Partner ist die Kanzlei.
Richtig,
Oberkirch genau. Ist ein Standort, was ist der andere?
Oppenau. Das ist eine kleinere Stadt weiter hinten im Tal, ich weiß nicht, das Renchtal ist nicht allen ein Begriff, ist auch ein bisschen ein verschlafenes Tal, wenn ich so nennen darf. Also wir sind, vielleicht dann gleich ein Fun Fact, wir sind Oberkirch, wir sind eine große Kreisstadt im Ortenaukreis, aber wir sind die kleinsten der 5 großen Kreisstädte.
Interessant, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den ich mit dir heute schon auch nochmal ganz gern schauen würde. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass du ein ja offensichtlich nicht ganz gewöhnlich gutes Examen gemacht hast. So, wenn du sagst, viele müssen da bangen noch nach dem Schriftlichen, bei dir war es nicht so, dann finde ich das gerade interessant für alle, die jetzt nicht hier aus der Region kommen. Das Renchtal ist wunderschön, das muss man einfach sagen, ja. Viel Natur zu bieten, aber keine großen Städte wie Dresden, Berlin, Hamburg, sondern wir sprechen halt dann über Oberkirch, ja. Oppenau, was jetzt schon eher kleiner und ländlicher ist.
Ja.
Und trotzdem bist du ja in der Kanzlei, in der du bist, das nehme ich jetzt auch schon mal vorweg, seit jetzt bald 10 Jahren.
Ja.
Und vielleicht machen wir da einfach mal den Sprung ganz nach vorne, Aaron, weil was mich als allererstes an dir jetzt oder bei dir jetzt interessiert, ist so die Frage, du bist nicht über eine Ausbildung reingerutscht in diese Steuerthematik. Das ist so ein Thema, was hier im Podcast auch immer wieder vorkommt. Wie findet man Leute? Na, entweder weil sie ein Praktikum gemacht haben oder weil die Eltern gesagt haben, dass man das machen soll und so weiter. Das war bei dir nicht der Fall, sondern du hast dich ja direkt fürs Studium entschieden. Also bist nicht über eine Ausbildung da reingerutscht, ne?
Ja, es war eigentlich noch ein viel witzigerer Zufall, warum ich überhaupt da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Also ganz ursprünglich wollte ich in eine ganz andere Richtung gehen. Ich wollte ursprünglich mal Sportwissenschaften studieren.
Mhm. Das wäre dann Köln witzigerweise gewesen.
Nee, tatsächlich war ich in Tübingen.
Ah, okay.
Damals nach dem Abitur war ich tatsächlich zum Sporttest in Tübingen, weil für mich damals, also ich bin sehr sportbegeistert, sowohl was das aktive Tun angeht, auch so die Verfolgung von diversen Sportarten, also das ist auch eine große Leidenschaft von mir, bin ich tatsächlich, einfach weil das für mich damals so das Naheliegendste war, damit konnte ich mich einfach identifizieren, weil mir das halt auch einfach Spaß gemacht hat, war ich in der Uni Tübingen zum Sporteignungstest, den man ja ablegen muss für diesen Studiengang. Mhm. Und da war es eigentlich so, ich hatte soweit eigentlich alle, der Test, also vielleicht zu dem Test, der funktioniert so, man geht im Endeffekt durch diverse Sportarten, Fußball, Volleyball, Handball, Schwimmen, Leichtathletik, Turnen, durch alle Sportarten kreuz und quer durch und muss in jeder Disziplin quasi eine Prüfung ablegen, mhm, oder eine Übung vornehmen. Und es war wirklich so, ich hatte eigentlich alles bestanden, bis auf die Turnübungen. Und daran ist dann schlussendlich auch gescheitert, weil ich einfach, also ich, mein Haupthobby, nenne ich es jetzt mal, das ist der Fußball. Mhm. Und es ist ja einfach ein weit bekannter Fakt, die Fußballer sind nicht unbedingt die besten Turner, weil es einfach oftmals an der Beweglichkeit fehlt. Und ja, das wurde mir tatsächlich auch da an diesem Sporttest zum Verhängnis.
Ah, krass.
Und dann war es einfach so, das war damals 2014 nach meinem Abitur. Und dann war es so, ich hatte damals auch keinen Plan B in der Tasche. Und dann hat die Uni aber gesagt, es gibt bei uns nur die Möglichkeit, immer zum beginnenden Wintersemester den Test abzulegen. Sprich, ich hätte ein Dreivierteljahr, Jahr warten müssen, bis ich den Test nochmal machen hätte dürfen. Und das war mir dann aber einfach ein zu langer Zeitraum, ohne zu wissen, ob es dann auch wirklich funktioniert. Und dann war das so, kam ich tatsächlich dann halt in die Überlegung, was soll stattdessen werden. Und dann war es wirklich so, bin ich eigentlich bei der Steuerkanzlei, wo ich jetzt angestellt bin und jetzt als Steuerberater tätig bin, eigentlich so dazu gekommen, weil mein Vater gesagt hat, er hatte vor 2 Jahren dort eine Schenkungssteuererklärung abgegeben bei unserem damaligen Seniorchef, bewirb dich doch einfach mal da.
Also wieder mal die Eltern irgendwie.
Ja, tatsächlich. So nur über eine bisschen andere Schiene. Also es war schon immer so, in der Schule hatte ich immer schon ein bisschen so ein Talent für Zahlen. Also ich war jetzt in Mathematik kein Überflieger. Also für ein Mathestudium hätte es nicht gereicht. Aber so das Zahlenverständnis, auch was, sagen wir so, in wirtschaftliche Zusammenhänge anging, das war immer da. Und dann bin ich da einfach über diese Schiene tatsächlich ohne Praktikum, ohne jegliche Vorkenntnis. Also ich stand wirklich da und ich hätte dir nicht sagen können, was macht ein Steuerberater, was passiert in einer Steuerkanzlei. Und ich habe mich dann einfach beworben für das Studium im darauffolgenden Herbst und habe dann innerhalb von 2 Wochen die Zusage gehabt. Und dann war für mich eigentlich das Thema, salopp gesagt, geritzt.
Aber das finde ich mega spannend, Aaron, weil dann hat letztendlich die Aussage deines Vaters, bewirb dich da mal, gereicht, dass du es tatsächlich gemacht hast, ohne dir das vorher angeschaut zu haben und so weiter. Und obwohl du eigentlich was völlig anderes machen wolltest. Das ist doch ein bisschen wahnsinnig.
Vielleicht rückblickend betrachtet, ja. Damals ging es mir ehrlicherweise einfach darum, man will ja nicht ewig dann so zwischen Abitur und Beginn der Berufsausbildung oder Studium oder was auch immer hängen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war nicht der Typ, der ein Jahr auf Weltreise ging. Mhm. Das war mir einfach ferngelegen, da hatte ich einfach gar keine Lust dazu. Mhm. Deswegen war das für mich einfach so, es war vielleicht nicht der Plan A, aber es war dann schlussendlich innerhalb von kurzer Zeit der Plan B, der dann ehrlicherweise relativ zügig zu Plan 1a wurde, und dann war für mich das Thema eigentlich soweit klar. Ich habe es dann auch tatsächlich gar nicht mehr versucht für das Thema Sportwissenschaft, und von dem her, ja, bin ich dann doch einfach, sag mal, ins kalte Wasser gesprungen, habe dann in der Kanzlei angefangen und mit dem Studium dann angefangen, und ich habe relativ schnell gemerkt, dieses steuerrechtliche Thema im Studium, also das Lernen von den Steuerthemen im ersten, zweiten Semester, ist mir unglaublich leicht gefallen. Also ich habe mich da hingesetzt, habe das gelernt und relativ schnell eigentlich die passenden Ergebnisse gehabt. Natürlich die anderen Fächer drumherum, die man im Studium so hatte mit, was waren das damals? Statistik. Witziger Funfact, die Statistikprüfung war im zweiten Semester die beste Prüfung meines ganzen Studiums mit einer 1,0.
Ich hab auch Statistik im Studium gehabt. Mein Motto, sowohl in Statistik 1 als auch in Statistik 2 war, 4 gewinnt. Ja. So bin ich da durchgerutscht.
Nee, das also. War bei mir immer das, bei mir das große Übel im Studium, war immer bei mir Rechnungswesen, Buchhaltung. Habe ich nie gern gemacht. Hat immer meine Kollegin, die damals für mich zuständig war, da wo ich noch im Studium war, wo uns betreut hat, immer mir attestiert, das macht sie heute noch. Aaron, Buchhaltung hast du einfach nicht gern gemacht. Und das ist bis heute so. Also es ist natürlich eine wesentliche Grundlage unseres Berufs, aber ich würde mich nicht als der geborene Buchhalter bezeichnen. Es waren wirklich immer diese steuerrechtlichen Themen, die mir relativ schnell lagen und ich relativ schnell gemerkt habe, das sind einfach Themen, die gehen mir leicht von der Hand. Und da bin ich da immer mehr reingewachsen und habe einfach immer mehr ein bisschen diese, ja, ich nenne es jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, diese Begeisterung entwickelt, die man für unseren Beruf einfach so ein bisschen braucht, weil es ist schon ein bisschen abgefahren, das muss man einfach sagen. Das habe ich relativ schnell dann so nach der Hälfte, nach dem vierten, fünften Semester habe ich das dann gemerkt, das ist schon das, was es, also da ging es für mich nicht nur darum, mach das Studium fertig, dass irgendwas fertig gemacht ist, so nach dem typisch konservativen Motto, Hauptsache du hast was in der Tasche, sondern ich habe da relativ schnell gemerkt, das wird auch dabei bleiben, dass ich denn in der Branche vorankommen will. Das habe ich relativ schnell gemerkt.
Das finde ich auch einen interessanten Punkt, weil tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, du hast mit 19 angefangen. Ja. Mit 19 hast du dein Studium begonnen und das war jetzt zumindest so, wenn ich zurückdenke, schon auch noch eine Zeit, in der man ja viel sucht auch und in der man jetzt gar nicht so richtig weiß, was es ist. Und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, in eine Steuerkanzlei zu gehen. Und trotzdem ist es bei dir genau dabei geblieben. Aber es war ein duales Studium, das heißt, du musstest ja auch in diese Kanzlei. Erinnerst du dich noch an diesen Moment des Bewerbungsgesprächs, weil du ja keinerlei Plan hattest? Also da interessieren mich zwei Sachen. Das eine ist, was hast du gemacht, um ohne das geringste bisschen Ahnung die von dir zu überzeugen? Und das andere ist, was haben die gemacht, um dir das Gefühl zu geben, das passt schon, das ist ganz gut.
Ja, das fiese, also wenn ich mich jetzt noch richtig dran erinnere, das Vorstellungsgespräch damals war mit zwei von unseren heutigen Partnern und jetzt muss ich überlegen, ich glaube das Vorstellungsgespräch ging in Summe eine Dreiviertelstunde, davon ging es 20 Minuten oder 25 Minuten über
Fußball.
Ja. Aber wirklich, nein, kein Spaß, es ging es war ja bekannt, dass ich aus Oberkirch komme, also ich bin Oberkircher, da wo wir jetzt auch unsere Zweigstelle haben, da bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen und eben bin jetzt auch da in unserer Kanzlei und meine Chefs, also unsere geschäftsführenden Partner, die kommen auch aus dem Rennstall, also die sind alle auch sehr, also das ist bei uns relativ regional gehalten, was auch der Mitarbeiterstamm angeht. Also da kommt jetzt keiner weiter weg als eine halbe Stunde. Das ist relativ zentralisiert gehalten. Und es war wirklich so, die haben halt schnell gemerkt, das ist einfach so ein bisschen, glaube ich, auch die Philosophie unserer Kanzlei, dass wir einfach gucken, dass wir die Leute aus der Umgebung halt einfach ranziehen, einfach ans Unternehmen binden, weil wir halt so regional verwurzelt sind. Und das haben die, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dadurch, dass ich in Oberkirch auch im Fußballverein aktiv war und eben einer von den Partnern, der damals dabei war, der war früher auch aktiver Fußballer in Oppenau und da war das Thema einfach naheliegend und da waren wir dann relativ schnell auf einer Wellenlänge, wenn es dann um solche Themen geht. Da ging es dann auch wirklich weniger um das Thema, ja, was hattest du für einen Abiturschnitt, welche Noten sind da relevant gewesen, also das ist wirklich so, es klingt zwar hart, aber es war dann, da habe ich dann wirklich festgestellt, unterm Strich hat die Abiturnote niemanden interessiert. Also ich weiß nicht, wie das anderen in der Bewerbungsphase oder so ging, aber das war bei uns nie ein Thema. Also das haben wir eigentlich wirklich durch die Bank durch. Bei allen, auch die nach mir kamen und ein Studium begonnen haben oder eine Ausbildung begonnen haben, da waren die Schulnoten, also die vom Abitur, von der Fachhochschulreife, von der mittleren Reife, waren bei uns eigentlich kein K.O.-Kriterium.
Das würde mich jetzt nämlich tatsächlich auch interessieren, wie das bei anderen Kanzleien beispielsweise auch gehandhabt wird. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch nie eine Rolle gespielt hat. Ich bin, glaube ich, nie, nicht ein einziges Mal nach meinem Abiturschnitt gefragt worden, was ich manchmal auch schade finde, weil der nicht ganz schlecht ist. Und dann denke ich mir immer, könnte jetzt wenigstens mal irgendjemand fragen oder noch mehr der Schnitt im Studium, der wirklich gut war, wo ich aber auch nie danach gefragt werde. Ja. Und was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich schon eine Erkenntnis fast, zu sagen, es ging gar nicht um diese, ich nenne es mal da schon fachlichen Leistungen, also wie gut bist du in Mathematik, wie gut ist dein Gesamtabitur, was ja durchaus eine Rolle spielt, muss man ja ganz klar sagen, sondern es ging wirklich um diese persönliche Passung und das ist wieder interessant vor dem Hintergrund, dass du da heute immer noch bist, 10 Jahre später und du bist immer noch da. Ich möchte gleich auch nochmal gerne mit dir so auf diese regionale Verbundenheit gucken, weil ich mich da auch frage, ob das auch irgendwie was ist, was eine Rolle spielt, aber vielleicht dann nochmal vorher angesetzt, du hast dann dein Studium gemacht. Mit 19 Jahren, dann muss man ja noch Berufserfahrung sammeln. Das hast du auch in der gleichen Kanzlei gemacht und dich dann irgendwann entschieden, jetzt werde ich Steuerberater. Kam es jemals in Frage, gerade zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch ein bisschen davor, dass du dir überlegt hast, ich wechsle jetzt nochmal die Kanzlei, ich muss nochmal was anderes sehen, ich will vielleicht eben doch mal noch in eine große Stadt oder so oder im Zweifel nach Tübingen, um wenigstens der Stadt treu zu bleiben, wenn schon nicht dem Studium oder so?
Nee, es war tatsächlich, für mich war dann damals nach, wo es dann so Richtung Bachelorende ging, war für mich nur damals für einen relativ kurzen Zeitraum die Überlegung, mache ich noch einen Master? Mhm. Also mache ich quasi auf dem akademischen Weg weiter. Allerdings hat sich das auch damals relativ schnell erledigt gehabt mit der Abgabe und Bewertung von meiner Bachelorarbeit. Weil ich habe dann damals, muss ich einfach zugeben, ich war, was dieses wissenschaftliche Arbeiten anging, das war einfach nicht meins im Studium. Mhm. Ich war der klassische Klausurenlerner und es wurde mir auch von meinem Studiengangsleiter, bei dem ich auch die Bachelor-Thesis damals geschrieben habe, auch mehr oder weniger so im finalen Gespräch auch so klargestellt. Und ich habe dann, also der hieß Herr Michael Scheel, Professor Dr. Michael Scheel, Entschuldigung, ich will ihn
Grüße an der Stelle.
Nicht kleiner machen. Nee, der war wirklich ein super Dozent, bei dem hat man alles Wesentliche auch im steuerlichen Bereich gelernt. Nur ich war einfach nicht derjenige, der für dieses wissenschaftliche Arbeiten gemacht war, weil es dann doch ein bisschen mit Fleißarbeit zu tun hatte. Und da muss ich ehrlicherweise dazu sagen, den hatte ich im Studium noch nicht. Das kam dann erst, die Erkenntnis, dass Fleißarbeit dann doch dazugehört im Leben, die kam erst später.
Ja, vor allem, wenn man eine Steuerberaterprüfung ablegt, weil die ist ja nur auch wirklich nicht geschenkt.
Genau. Und dann war es tatsächlich so, dann hatte ich meine Bachelorarbeit eigentlich abgegeben, nach dem Motto, bestehen und das war's. Und dann saß ich mit ihm in seinem Büro und dann haben wir da einfach drüber gesprochen und ich habe dann zu ihm gesagt, Herr Professor Scheel, darf ich ehrlich sein? Ich nenne das jetzt ganz salopp, ich habe die Arbeit nur geschrieben, dass sie geschrieben ist. Und das hat er gesagt, ja, das hat man gemerkt. Und das war für mich, also ich war da mit mir im Reinen und er hat, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, da ändert er jetzt auch nicht mehr viel. Und dann habe ich auch einfach zu ihm gesagt, Herr Scheel, ich bin am Überlegen, ob ich noch einen Master machen soll oder ob ich einfach die 3 Jahre Berufserfahrung voll mache und Richtung Steuerberater-Examen gehe. Also das habe ich ihm damals in diesem Gespräch gesagt. Und er hat gesagt, Herr Huber, ich glaube, Sie sind auf dem richtigen Weg. Und tatsächlich war es dann damals so, da greife ich jetzt ein bisschen vor, als die Ergebnisse kamen vom Steuerberater-Examen, war es so, ich hatte mit 3, 4 damaligen Studienkollegen, also die auch gute Freunde von mir sind, parallel geschrieben. Und der Tag, an dem unsere Ergebnisse kamen, hatte ein Kollege von mir, der hatte an dem Tag Homeoffice und hatte den Brief schon morgens oder vormittags in der Post. Und ich war aber an dem Tag noch im Büro und war dann erst nachmittags zu Hause, um die Post entgegenzunehmen. Und er hat mir dann in der Kanzlei geschrieben, ich habe den Brief bekommen, habe auch bestanden. Und ich bin dann ein paar Stunden später nach Hause, habe dann eben den Brief auch bekommen. Und ich glaube, es ging keine halbe Stunde oder Stunde, als hatte ich eine WhatsApp? Ich meine, es war eine WhatsApp vom Herrn Scheel auf meinem Handy, wo er mir zur bestandenen Steuerberaterprüfung gratuliert hat. Also er hat sich das, muss man wirklich sagen, er hat sich da seine Studenten schon gut in Erinnerung behalten. Krass. Ich weiß es nicht, warum er mich explizit auch so gut in Erinnerung hatte. Vielleicht genau deswegen, wegen unserem damaligen
Vielleicht Gespräch. Auch schlecht, vielleicht hat er einfach gedacht, hoffentlich schafft er es, dass der hier nicht mehr anklopft.
Manchmal so schön, nur keine PR, schlechte PR. Also vor dem her, nee, da war ich tatsächlich erstaunt und er war einer meiner ersten Gratulanten damals. Ja, und für mich war, um dann wieder zurückzukommen, es war dann einfach für mich relativ schnell klar, ich möchte keinen Master machen. Ich hatte das Gespräch dann auch nochmal mit einem Chef bei uns in der Kanzlei, die haben auch gesagt, Aaron, wenn du das machen möchtest, gar kein Problem, wir unterstützen dich da. Für mich war dann damals die Frage, mache ich es Vollzeit, mache ich es berufsbegleitend? Aber ich habe dann relativ schnell, habe ich den Gedanke dann verworfen und bin dann einfach ganz klassisch in die Vollzeitanstellung gegangen und habe dann meine Berufserfahrung zu sammeln, die ja für das Beraterexamen dann notwendig waren. Also für mich dann drei volle Berufsjahre in der Kanzlei.
Das heißt aber, deine damaligen Chefs haben eigentlich gesagt, egal welchen Weg du gehst, ob du den mit dem Master gehst oder ob du den Weg Richtung Steuerberater gehst oder vielleicht sogar den Zwischenweg, ob du einfach in Anführungszeichen nur, also auf gar keinen Fall abwertend gemeint, hier angestellt bleiben möchtest und jetzt den Job machst, wie du ihn halt machst, die hätten dich auf allen Wegen unterstützt. Ja. Was glaubst du, warum? Also womit hängt das zusammen, dass die dir im Prinzip ja quasi alle Freiheiten gelassen haben, zu sagen, geh einen Weg, aber gehen halt mit uns.
Ja, im Endeffekt, glaube ich, liegt es einfach daran, dass die Chefs den Weg einfach selber gegangen sind. Also meine Chefs haben alle auch einen unterschiedlichen Weg angelegt. Einer hat auch den Zug duales Studium, Berufserfahrung, Beraterexamen. Die anderen sind über Ausbildung zum Fachangestellten, Fachwirt, Steuerberater. Und ein anderer Chef ist den Weg Fachangestellter, Bilanzbuchhalter, Steuerberater gegangen. Also die wussten einfach, wovon sie reden, wie der Werdegang ist von Beginn der Ausbildung bis hin zum Beraterexamen. Und ich glaube, die haben einfach selber gewusst, wie anstrengend der Weg überhaupt ist zum Steuerberater und dass man da eigentlich keinen dazu zwingen kann, sondern weil das eigentlich nur in die Hose gehen kann, wenn man wirklich einem, sagen wir übertrieben gesagt, die Pistole auf die Brust setzt und sagt, du musst jetzt diese Steuerberaterprüfung schreiben, sondern das muss aus freien Stücken kommen. Anders kriegt man diese Vorbereitung und diesen, ich nenne es jetzt mal, mentalen Druck, was er mitschwingt, einfach nicht bewältigt. Und ich glaube, da muss man einfach den Leuten, gerade den jungen Leuten, die den Weg vielleicht planen oder sich noch ein bisschen unsicher sind, denen muss man einfach die Freiheit geben. Mhm. Anders funktioniert es nicht, weil der Druck kommt von allein im Rahmen von der Prüfung, das merkt man relativ schnell. Und wenn dann von außen noch mehr Druck dazukommt, sei es von Arbeitgeberseite oder von anderer Seite, das Unterfangen ist zum Scheitern verurteilt.
Das sind ja zwei Aspekte, weil das eine ist ja tatsächlich dir die Freiheit zu geben, den Weg überhaupt erstmal zu wählen, Master, ich arbeite hier oder ich mache den Steuerberater. Jetzt hast du dich für den Weg Steuerberater entschieden, das haben wir ja schon vorweggenommen. Und dann kommt ja der zweite Aspekt und das ist ja dann auch, und das finde ich dann auch wieder irgendwie einen Schritt zu sagen, okay, jetzt unterstützen wir den Aaron, der sich für diesen Weg entschieden hat, aber auch aktiv dabei, weil da gehen ja ganz, ganz viele Sachen mit einher. Da geht es ja irgendwie dann damit einher, dir den Rücken frei zu halten, damit du dich konzentrieren kannst.
Absolut.
Zeitgleich bist du aber für die Kanzlei, wenn man es mal ganz krass formuliert, wesentlich weniger wirtschaftlich, wesentlich weniger lukrativ, weil du machst ja viel weniger Arbeit
auf einmal. Ja, das ist absolut eine legitime Herangehensweise oder eine Denkweise. Aber klar, die Chefs oder unsere Partner wissen auch, im Endeffekt haben wir auf lange Sicht mehr davon, wenn wir die Leute sauber durch den Weg begleiten, sei es über den Fachwirt oder den direkten Weg zum Steuerberater, wenn die dann über diese Schiene, wenn die da dann das eine oder die anderthalb Jahre, was es dann schlussendlich an Vorbereitung sind, bis Abschluss der mündlichen Prüfung, indem man denen so gut wie es geht den Rücken frei hält. Es ist natürlich auch manchmal so, man muss dann auch manchmal vielleicht als Arbeitskollege ein paar Abstriche machen. Ich habe es dann auch selber gemerkt, als dann letztes Jahr, vor 2 Jahren, als die Kollegen dann zum Steuerberaterexamen sind, da hieß es halt, Aaron, du weißt, im Sommer wird es aktuell schwierig, weil wir haben 2 Vollzeitkräfte, die im Endeffekt wegfallen, weil sie in der Beraterfreistellung sind. Und dann habe ich gesagt, du, für mich gar kein Problem. Ich weiß, wie das ist.
Genau.
Ich kenne das. Ich habe damals auch die 3 Monate frei gehabt. Also das, und in den Sommermonaten, Juli, August, September, zum reinen Vorbereiten für der Prüfung. Und da habe ich mir auch gedacht, wahrscheinlich hat sich da der ein oder andere Kollege auch mal mit Arbeit von mir umherschlagen müssen. Da habe ich zum Chef sofort gesagt, du, das ist für mich gar kein Problem. Ich schiebe meinen Urlaub, entweder nehme ich ihn mit ins neue Jahr oder ich lege ihn halt ins Spätjahr, aber so, dass wir da im Sommer einigermaßen gut durchkommen, weil zwei Vollzeitkräfte, sprich zwei Ausgebildete, der eine Kollege, der hat auch ein Bachelorstudium gemacht, die andere Kollegin war schon Fachwirtin. Ist ja nicht so, dass die noch, sagen wir mal, in der Findungsphase sind, was ihr Berufsleben angeht, sondern die waren auch ausgebildete Fachkräfte in unserer Kanzlei. Sprich, wenn da zweimal 40 Stunden in der Woche wegbrechen, das fängt man nicht liegen. Einfach so auf. Und das war für mich dann auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, also das eine Jahr kann ich jetzt auch noch auf den Urlaub verzichten, beziehungsweise ich muss eh dazu sagen, ich glaube, ich hatte gar keinen großartigen Urlaub mehr, weil der alles in der Beratervorbereitung drauf ging.
Also, was auch bezeichnend ist natürlich irgendwie, aber... Ja. Aber das finde ich eine irre Erkenntnis gerade, weil was du sagst, bestätigt genau das, was du vorher noch als Annahme formuliert hast. Ne? Vielleicht sind deine Chefs genau deshalb so offen, weil die diesen Weg kennen, weil die das selber erlebt haben. Weil das klingelt bei mir total, wenn du sagst, hajo, ich habe das selbst erlebt, ich bin da selbst durchgelaufen. Natürlich unterstütze ich jetzt die Kolleginnen und den Kollegen, die das jetzt machen wollen. Das wäre vielleicht anders, wenn du es auf einer rationalen Ebene nur erklärt bekommen würdest. Hey, guck mal, deswegen muss man das machen. Wenn du es aber selber nie erlebt hast, was das bedeutet, guckt man da, glaube ich, anders drauf. Und das ist ja dann auch eine irre Wertschätzung, die man vom Arbeitgeber bekommt. Dafür, dass er dir den Rücken frei hält.
Absolut.
Oder das nicht
absolut,
dafür, sondern dass er dir den Rücken frei hält.
Ja, das ist, und anders geht es auch nicht. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass man sagt, man schränkt sich in dem Sinne selber ein, indem man sagt, okay, ich trete jetzt vielleicht beruflich kürzer, indem ich meine Wochenstundenzahl reduziere und mir damit selber den Rücken freischaufle. Aber das kam für mich einfach nie in Frage, weil ich einfach so ein bisschen auch die Abwechslung gebraucht habe. Weil ich war nie der Typ, der sich wirklich 5 Tage am Stück einfach hinsetzen hätte können und dann dauerhaft lernen, sondern ich habe dann immer so ein bisschen eine Abwechslung gebraucht. Und wenn es nur, sag mal, Berufsalltag war, also routinemäßig, das war auch im Studium schon so, wenn dann mal die 3 Monate Zeit an der Hochschule wieder rum waren, wo dann mit Lernstress und sag mal, es ist ja so ein bisschen, es ist nicht der klassische Arbeitsalltag, sondern da fängt der ein oder andere Studientag, fängt dann mal früher an, endet abends später, der nächste Tag ist wieder ein bisschen ruhiger, dann kommen aber wieder Wochen drin, wo vielleicht, sagen wir, vorlesungstechnisch sehr ruhig sind, aber dann stehen andere Projekte drumherum an. Also es ist sehr zerstückelt, sehr, man muss sich da im Endeffekt einfach so ein bisschen zurechtfinden dann im Studium. Da kommt einem eigentlich, sagen wir, ein normaler Arbeitstag von morgens bis abends, in dem man einfach seiner Arbeit nachgehen kann, relativ entgegen, weil es einfach einem eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Routine gibt. Und das war für mich damals auch wichtig, einfach, sagen wir, parallel zu dieser Beratervorbereitung, einfach auch noch, sag mal, den Arbeitsalltag zu haben.
Es ist ja so ein bisschen ungewöhnlich in einer Gen Z, in die du ja knapp fällst, glaube ich, mit Jahrgang 96, wenn ich das jetzt richtig, die Definition richtig im Kopf habe, nicht mehr so typisch, ellenlang beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben. Oder kann ich auch wieder auf meine Biografie gucken, muss man nicht mal auf die Gen Z gucken, sondern es gibt ja schon so eine Tendenz, das nicht mehr zu machen, wie man das von unseren Eltern noch kennt, irgendwie 50 Jahre im gleichen Betrieb. Bei dir sind es aber jetzt 10 Jahre. Ich persönlich habe noch nie 10 Jahre irgendwo gearbeitet. Hat es dich in dieser Zeit, trotz dieser Unterstützung, auf die wir gleich bestimmt auch nochmal kommen, nie weggezogen, irgendwie nochmal zu sagen, ich will woanders hin, gerade auch angesichts eines ja sehr guten Examens, das du gemacht hast? Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie das in der Branche dann läuft, aber ich vermute mal, dass schon der ein oder andere Headhunter dann mal anklopft und sagt, hey, EY in Frankfurt oder in Berlin oder sowas wäre auch eine Option.
Also es ist tatsächlich so, also wirklich ganz konkrete Veränderungsgedanken oder Wegzugsgedanken hatte ich tatsächlich nie. Es waren, wenn dann, eher mal so kleinere Überlegungen, was wäre denn vielleicht mal noch als Alternative möglich, aber das waren immer nur hypothetische Überlegungen, wo ich einfach vielleicht mal einen Tag oder zwei drüber nachgedacht habe und das dann relativ schnell wieder verworfen hatte. Liegt aber auch einfach daran, dass ich, und da kommen wir wieder zu dem Thema Regionalität, ich bin zu Hause einfach verwurzelt. Das lässt sich einfach nicht anders sagen. Ich bin einfach gern in Oberkirch, in unserer Region, weil ich einfach sage, auch wenn wir, sag mal, im ländlichen Raum leben und jetzt keine typische Großstadt in der Nähe haben, also Freiburg und Karlsruhe zähle ich jetzt nicht zu den typischen Großstädten, das sind natürlich größere Städte, wo, sagen wir mal, auch das, sag mal, das soziale Leben und das berufliche Leben wahrscheinlich etwas anders wäre, aber es sind keine Großstädte wie jetzt München, Frankfurt, absolut, Berlin, Köln, absolut, oder die Klassiker bei uns in Deutschland. Und ich habe immer relativ schnell gemerkt, wenn ich dann mal in den Großstädten war, sei es für Kurztrips, für Fortbildungen, wie jetzt letztes Jahr, wo ich länger einmal in München war, ich war immer froh, als ich wieder zu Hause war. Es war einfach so dieser Trubel, dafür muss man, glaube ich, einfach der Typ sein. Also ich habe viele Freunde und Bekannte, die tatsächlich dann schlussendlich auch mal umgezogen sind, weg von unserer Gegend in die größeren Städte. Die hat es dort einfach gehalten. Und ich habe aber auch viele, gerade bei den Studienkollegen, habe ich auch das Gegenteil erlebt. Also die haben ihr Studium tatsächlich dann bei den Big Four absolviert, bei Ernst & Young in Stuttgart und in Freiburg waren manche. Ich glaube, ein Studienkollege war bei PwC in Frankfurt. Mhm. Und mittlerweile ist tatsächlich so, dass eigentlich alle von denen, also mit den Studienkollegen, mit denen ich noch engen Kontakt habe, wieder zurückgekommen sind in, ich nenne es jetzt mal, in ihre Heimatregion und in eine Kanzlei gegangen sind, die tendenziell sogar noch kleiner ist als unsere. Also die sind quasi den rückläufigen Weg wieder gegangen. Und es war, glaube ich, auch immer so ein bisschen für mich so ein Hindernis, weil ich habe diese Ausbildung bei den Big Four, habe ich ja immer mitbekommen. Mhm. Zwar nur vom Hörensagen, aber trotzdem immer relativ intensiv, weil wir bei uns im Studiengang immer viele hatten, die bei den Big Four, bei den großen Prüfungsgesellschaften als duale Studenten angestellt waren. Und da war es eigentlich immer so die einhellige Meinung, eigentlich machen wir hier nur das Studium, damit es im Lebenslauf steht.
Okay.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber kann ich auch nachvollziehen.
Genau.
Ich will jetzt die Big Four da und nicht in die Pfanne hauen, in dem Sinne, dass das alles schlechte Ausbildungswerdegänge sind. Im Gegenteil, teilweise waren die fachlich richtig gut unterwegs. Also das hat man schon im Studium gemerkt, dass die Leute in manchen Themengebieten richtig gut unterwegs waren. Also deutlich, deutlich besser als ich jetzt beispielsweise, der jetzt in einer, sagen wir mal, mittelständischen Kanzlei unterwegs war, wo einfach diese Fachthemen nicht ganz so tief behandelt wurden. Also das muss man schon sagen, die sind da schon richtig gut ausgebildet worden. Aber es hat mich dann doch ein bisschen überrascht, als dann nach dem Studium die Leute immer mehr gesagt haben, übrigens Aaron, ich habe in Freiburg gekündigt, habe mir jetzt eine kleinere Kanzlei gesucht, will jetzt dort weitermachen. Also das hat mich dann ein bisschen überrascht. Mhm. Und deswegen war es für mich dann auch nach dem Studium einfach nie so, es wurde nie wirklich konkret, dass ich jetzt sage, ich muss das selber mal erleben.
Ist das ein kluger Kniff deiner Kanzlei, auch einfach zu sagen, wir setzen auf diese regionale Verbundenheit mit eben Fahrtweg maximal 30 Minuten und so weiter. Wir suchen uns eben ganz explizit die Leute, die auch eine Verbundenheit mit der Region haben, damit eben Leute auch langfristig bleiben. Weil das ist ja nicht nur bei dir so, sondern das ist ja schon auch, was euch auszeichnet. Leute bleiben offensichtlich lange da. Ja.
Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich sag halt einfach, es ist natürlich auch immer, und das muss man heutzutage einfach sagen, auch ein bisschen ein Luxus, wenn man, sag mal, nah am Arbeitsort leben kann, wohnen kann, die Arbeitswege kurz hält, weil unterm Strich, was ist das im Endeffekt? Nur eingesparte Lebenszeit, die man zur freien Verfügung hat, die man in Freizeit investieren kann, mit Freunden, Bekannten, Familie verbringen kann. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich jeden Tag 45 Minuten, eine Stunde in eine Richtung fahren muss, dann abends wieder nach Hause, das sind 2 Stunden am Tag. Entweder habe ich in der Zeit andere Dinge im Büro noch zusätzlich erledigt oder ich habe mir die Zeit einfach, kann ich mir freischaufeln und hab's für andere Themen übrig. Also das ist für mich einfach so ein Thema, wo ich einfach für mich sage, das ist ein Vorteil, den ich genieße aktuell. Also ich habe wirklich einen Arbeitsweg von 2 Minuten mit dem Fahrrad. Okay. Den genieße ich einfach dahingehend, dass ich sagen kann, das ist für mich einfach ein Vorteil, der jetzt für mich nicht unbedingt sofort in Geldeswert zu bemessen ist.
Ja, ja. Trotzdem gäbe es ja noch so, also was mich so wahnsinnig interessiert, Aaron, ist, warum bleibst du in dieser Kanzlei? Was machen die offensichtlich richtig? Und da habe ich schon echt einiges verstanden. Das ist irgendwie so dieses Thema der Unterstützung und natürlich damit einhergehend wahrscheinlich auch so das Gefühl, was zurückgeben zu können jetzt irgendwie. Und so ein, ich habe mal im Studium erforscht, wie Mitarbeiter-Commitment sich zusammensetzt. Und das ist irgendwie so ein affektives Commitment, ein kalkulatorisches Commitment und ein normatives Commitment. Kalkulatorisch, schnell abgehakt, Geld. So, die zahlen dir einfach 200.000 Euro im Jahr, passt, Haken dran, deswegen bleibt man. Normativ ist, jetzt muss ich nochmal überlegen, normatives Commitment, sonst liefere ich es nach, wenn es jetzt falsch ist, ist so, weil die dir beispielsweise den Steuerberater bezahlt haben, dann sagst du, naja, boah, ich schuld denen eigentlich noch was, so, das ist so aus der Norm heraus. Und das Beste, was man eigentlich haben kann, ist so dieses affektive Commitment, also so eine wirkliche Verbundenheit zum Arbeitgeber, dass man sagt, ich bin hier gerne, ich brenne für das und das nehme ich bei dir irgendwie so wahr. Mhm. Kannst du erklären, wo das herkommt und was die richtig machen offensichtlich?
Ich glaube, das kommt einfach daher, dass einfach das Verhältnis stimmt. Also es ist kein, wie es vielleicht in anderen Unternehmen als mal passiert, und ich glaube, heutzutage ist das einfach nicht mehr der gängige Führungsstil, dieses von oben herab kommandieren, sondern wir haben es relativ flach gehalten. Es ist ganz klar, unsere Geschäftsführer, die geben im Endeffekt natürlich die Richtung vor, die sind dafür da, dass wir Mitarbeiter wissen, wo es lang geht, was zu tun ist. Aber es ist im Endeffekt immer so ein, ich nenne es mal fast schon freundschaftliches Verhältnis. Also wir sind mit unseren Chefs alle per Du. Also es ist nicht wie ein, also ich habe das in anderen Kanzleien erlebt, auch gerade von den Studienkollegen, mit denen ich jetzt immer relativ viel zu tun habe, da ist das noch gar nicht so angekommen, dieses Du zwischen den, ich nenne es mal Geschäftsführern, Chefs und den Angestellten. Das ist dann eher immer nur zwischen den Angestellten oder sagen wir mal zwischen Abteilungsleitern und den Angestellten, aber so dieses direkte Verhältnis, was wir ja auch bei uns pflegen, das ist vielleicht auch ein Unterschied. Wir haben unsere 6 geschäftsführenden Partner, unsere 6 Steuerberater, und dann haben wir keine, ich nenne es jetzt mal Zwischenschicht mit Abteilungsleitern, wo quasi die Angestellten unterstellt sind, sondern wir haben ein direktes Verhältnis zu unseren geschäftsführenden Steuerberatern. Und das halten die auch im Endeffekt auch wirklich relativ flach, die Hierarchie. Und ich glaube, das ist einfach so ein Thema, das sollte heutzutage, oder für mich ist es heutzutage sehr viel wert, wenn dieses Verhältnis einfach stimmt. Wenn ich einfach jeden Morgen ins Büro gehen kann und einfach sagen kann, hey, egal was heute kommt, mit dem Chef kann man drüber sprechen, egal ob es Probleme gibt. Also da muss ich ehrlich sagen, wer fehlerfrei ist, werfe den ersten Stein. Ja. Aber bei uns, gerade bei uns in der Branche, passieren natürlich auch im täglichen Doing Fehler. Das ist, glaube ich, in überall im Berufsleben so. Und ich glaube, es ist das eine, dass man Fehler zulässt. Das muss man einfach machen, weil sonst wird der Druck für die Mitarbeiter zu groß. Das ist in allen Lebenslagen so. Und dann ist, glaube ich, auch noch eine große Kunst, wie man dann mit den Fehlern umgeht. Und es ist ja natürlich nicht so, und das glaube ich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ und aber so ein bisschen übertrieben, aber bei uns geht es am Ende des Tages auch nur um Geld, nicht um Menschenleben wie bei den Medizinern, sondern bei uns geht es schlussendlich wirklich nur um Geld. Natürlich sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, es geht hier um Existenzen, sprich wenn absolut, die Unternehmer, die Mandanten zu uns kommen, wir stehen da natürlich schon in der Verantwortung, weil im Endeffekt selbstständige, gewerbetreibende Firmeninhaber, für die ist das die absolute Existenz, und da verlangen die natürlich auch entsprechende Verantwortung. Aber ich glaube, man muss das einfach so ein bisschen als Gesamtheit sehen, und dann kann man in dem Beruf auch relativ gut bestehen, ohne sich jetzt jeden Tag den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, oh Gott, was passiert, wenn das und das jetzt schief geht. Sondern es ist im Endeffekt, man ist sich seiner Verantwortung bewusst, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen ins Büro laufe und schon nach der ersten Mail die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, oh bitte, hoffentlich kommt heute keine Mail vom Mandant oder kein Anruf vom Finanzamt, dass irgendwas vorgefallen ist, sondern es ist eher so, jeder geht bei uns ins Büro, gibt sein Bestes jeden Tag, und wenn dann mal Fehler passieren, dann lassen die sich zu 99,9% der Fälle immer ausmerzen.
Aber ist nicht genau das sogar der Schlüssel? Weil genau diese Fehlerkultur, ich glaube, du würdest eher ins Büro gehen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und schon betend reinlaufen, dass hoffentlich nichts passiert, wenn du wüsstest, es gibt vielleicht ist es gar nicht mal zu sehr Hierarchie, aber es gibt keine persönliche Bindung zum Chef, keine persönliche Bindung zu anderen Mitarbeitenden, sondern ich muss im Prinzip permanent Sorge haben, dass mir irgendjemand die Schuld gibt oder ich muss versuchen, die Schuld von meinem Tisch auf den anderen Tisch zu schieben, weil das führt doch, glaube ich, sogar viel mehr dazu, dass man dann sagt, oh nee, ich habe da keinen Bock drauf. Also wenn du permanent irgendwie das ist auch sehr hochtrabend formuliert, aber permanent in Angst leben musst, dass irgendwas passiert, wo dir wieder irgendjemand den Kopf abreißt. Das heißt, dann sind wir ja wieder genau bei diesem persönlichen Verhältnis, das total wichtig ist.
Absolut. Und ich glaube, was bei uns vielleicht auch noch eine Rolle spielt, es ist einfach bei uns im Beruf, man lernt relativ schnell, Verantwortung auch zu übernehmen. Weil es ja auch so ist, es ist ja nicht nur so, dass bei uns die Steuerberater, also die fertigen Steuerberater oder unsere Chefs, die den Kontakt zu den Mandanten pflegen, sondern das hat bei mir schon im ersten oder zweiten Semester angefangen, wo okay. ich dann aktiv also Mandantenkontakt hatte. Sprich, man kommt da relativ früh natürlich dazu, man sind halt nicht natürlich sofort mit den großen Mandanten als Studienanfänger unterwegs, aber man hat hier und da seine Mandantenkontakte. Und was dann bei uns auch noch dazu kommt, dadurch, dass bei uns alle diejenigen, die Mandanten laufend betreuen, sprich über die laufende Buchführung, über die Lohnbuchführung, die monatlich ansteht, der Kontakt ist quasi gezwungenermaßen da mit dem Mandanten. Mhm. Und das sind einfach so Themen, die kann man nicht aus dem Gesetz lernen, das sind dann einfach die Soft Skills, die man im Beruf dann als mal braucht. Die kommen bei uns, glaube ich, ganz allein, indem man einfach immer wieder mit den Mandanten zugegen ist. Und man merkt ja dann relativ schnell, wie tickt ein Mensch, wie tickt der Mandant. Und auf das kann man sich ja einstellen und da kann man dann auf den Mandant zugehen. Und da wächst man dann einfach rein. Und dann kommt natürlich, wenn diese Basics sitzen, kommt dann natürlich irgendwann auch die fachliche Verantwortung dazu, wie jetzt bei uns als Steuerberatern. Das ist dann natürlich quasi nochmal die Stufe drüber, die dann hinzukommt, weil unterm Strich ist es natürlich so, ich muss mir als Steuerberater natürlich sagen, wenn ich die Aufgabe einem Mitarbeiter von mir gebe, der mir eine Buchführung erstellen soll oder einen Jahresabschluss für einen Mandanten erstellen soll und da ist ein Fehler drin, bin ich derjenige, der am Ende des Tages dafür gerade stehen muss, weil ich habe immer noch die Kontrollpflicht. Ich muss einmal drüber schauen. Ich muss als Steuerberater guten Gewissens sagen können, hat alles seine Richtigkeit, können wir so im Endeffekt rausgeben. Mhm. Und dann muss ich aber auch natürlich als Führungskraft, als Vorgesetzter dafür auch gerade stehen gegenüber Mandanten.
Ja, ja.
Und das ist aber auch was, wo ich auch immer sage, das lernt man, glaube ich, bei uns einfach im Beruf, wie einem die Chefs das vorleben, die stehen vor einem Mitarbeiter. Da kann irgendwas mal schiefgelaufen sein, wo der Mandant vielleicht nicht ganz zufrieden war, aber da wird kein Mitarbeiter nach außen hin an den Pranger gestellt, sondern es sind immer die Chefs, die quasi vorne hinstehen, die Verantwortung übernehmen und dann wird es intern aufgearbeitet.
Ist das dein Gefühl, dass das bei euch so ist? Oder
ja,
dass das
also ich habe es persönlich habe ich es immer so erlebt.
Genau, du kannst natürlich jetzt nur für euch sprechen, weil so ich spreche ja mit verschiedenen Leuten und mein Gefühl ist, dass das nicht überall der Fall ist. Also mein Gefühl ist, dass es da schon auch Kanzleien zu geben scheint. Ich formuliere das sehr vorsichtig, weil ich natürlich irgendwie niemandem das nachweisen kann und auch nicht will, das ist auch nicht meine Aufgabe, aber wo das vordergründig so ist, weil natürlich bist du als Titelträger, als Titelträgerin, der oder diejenige, die da hinstehen muss. So am langen Ende trägst du die Verantwortung. Aber die Frage ist ja dann wirklich, wie gehe ich intern damit um? Lebe ich das auch intern und sage, okay, ist jetzt was Blödes passiert, lass es uns aufarbeiten, oder gehe ich intern hin und zeig mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden und sag, das hast du verbockt, guck, wie du es gerade rückst. Das ist ein ganz grundlegend unterschiedlicher Umgang.
Im Endeffekt, also so wie ich es erlebt habe, wird das Vier-Augen-Gespräch gesucht, wird gesagt, was ist schiefgelaufen, was müssen wir anders machen und dann wird eine gemeinsame Lösung gefunden.
Das ist ja der Optimalfall, würde ich
sagen. Genau, also es ist nicht so, dass jetzt da, wie soll ich sagen, bisschen klischeehaft, der Chef durchs Büro marschiert und mal mal richtig laut wird, sondern
ja,
nein, es wird im Endeffekt ein vernünftiges Vier-Augen-Gespräch geführt und dann findet man im Endeffekt eine Lösung. So wie das auch, sag mal, im privaten Bereich sein sollte oder wie man es versucht, im Privaten auch zu handhaben, wenn irgendwo zwischen Freunden, zwischen Familienmitgliedern irgendwas schiefgelaufen ist, dann sucht man das Vier-Augen-Gespräch oder Sechs-Augen, je nachdem, wer beteiligt ist. Und dann wird es aufgearbeitet. Und so gehe ich halt auch, sagen wir mal, ins Büro und versuche das im Endeffekt umzusetzen.
Weißt du, ich würde sogar sagen, dass das völlig okay ist, auch mal laut zu werden. Weil es gibt manchmal einfach Situationen, da regiert die Emotion über jedes rationale Denken. Und dann bist du halt sauer und dann musst du es auch mal raus. So, und da würde ich sogar sagen, das steht wahrscheinlich jedem Chef zu, das steht aber genauso jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zu, das mal rauszulassen. So, dann ist es raus und dann kommt, glaube ich, genau das. Dann ist es super wichtig, sich dahin zu setzen, vernünftig darüber zu sprechen. Und das ist aber eine Kulturfrage. Und keine Ahnung, wie du das wahrnimmst, aber meine Wahrnehmung ist, dass das schon ist, wo ich will das, wie gesagt, keiner Kanzlei unterstellen, aber wo man schon dran arbeiten kann. Und das ist auch, glaube ich, gar nichts Branchenspezifisches. Aber wahrscheinlich kann jedes Unternehmen mit einer hohen Fluktuation vermutlich an genau solchen Punkten mal ansetzen und sagen, mal gucken, was wir hier für eine Kultur haben, Umgang miteinander und so weiter.
Ja, ich gehe auch, also Da muss ich sagen, damit steht und fällt halt auch vieles heutzutage. Ich weiß, ich glaube, du hast vorhin dieses Generationenthema angesprochen. Mhm. Ich glaube, früher war das einfach noch das Thema, da war vordergründig die finanzielle Ausgiebigkeit, dass das alles abgesichert ist. Und ich habe es vorhin kurz angesprochen, es gibt einfach mittlerweile Faktoren im Berufsleben, also für mich persönlich, die vordergründig nicht mit Geld zusammenhängen, sondern wo es mir einfach ums persönliche Wohlergehen geht oder sagen wir um persönliche Präferenzen, die für mich einfach wichtig sind, in meinem Berufsleben, an meinem Arbeitsplatz, an meinem Arbeitgeber. Und ich denke, so geht es vielen anderen auch. Also ich sag immer, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich gehe im Endeffekt immer her und sag für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, ich würde jetzt nicht den Arbeitgeber wechseln, nur für 500 Euro mehr Gehalt im Monat.
Ja.
Das kann ich offen und ehrlich zugeben, auch vor dem Hintergrund, dass wir Steuerberater natürlich auch sagen wir, zu den Besserverdienenden gehören, erstens in unserer Branche und zweitens auch sagen wir, im bundesweiten Durchschnitt, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Und ich weiß, dass ich da auch vielleicht einen gewissen Luxus habe, so eine Aussage tätigen zu können. Das können andere nicht, das ist mir auf jeden Fall bewusst. Aber das kann ich einfach ich kann ja immer nur für mich persönlich sprechen, das sage ich einfach, für 500 Euro würde ich nicht den Arbeitgeber wechseln, wenn ich nicht zu 100% wüsste, dass ich dort genau die gleichen Verhältnisse vorfinde, dass ich mich genau dort auch so wohl fühle. Und diese Garantie kann mir eigentlich keiner geben, deswegen steht für mich sowas nicht im Raum.
Ich finde das unglaublich interessant, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich hatte gerade gestern ein Videotelefonat mit einem super tollen Unternehmen aus der Schweiz, mit denen ich zusammenarbeiten darf, und die haben ein neues Führungskonzept entwickelt, und der Personalverantwortliche, der das mitentwickelt hat, hat mir ein Schaubild gezeigt, das sie mitentwickelt haben, und hat mich total abgeholt damit, und das greift genau, vielleicht sagen wir dazu, wir zeichnen auf am 19. Februar, also das ist dann der 18. Februar, als ich dieses Gespräch hatte, und der hat mir im Prinzip so ein Säulendiagramm gezeigt und hat links auf der, so jetzt kommt meine Mathe-Schwäche, auf der Y-Achse, Himmel, Y ist die vertikale Achse, oder?
Ja,
genau,
ja,
ich glaube auch so. Und die X-Achse ist die horizontale. Genau. Auf der Y-Achse waren so die Generationen aufgelistet, von Babyboomer bis Generation Z. Mhm. Und in diesem Schaubild stand eben drin, was ist den jeweiligen Generationen wichtig. Und bei den Babyboomern ist es noch genau das gewesen, eben so Sicherung oder Schaffung von Wohlstand.
Ja.
Und durch dieses Diagramm kannst du quasi von der rechten oberen Ecke zur linken oberen Ecke eine diagonale Linie ziehen, weil das der Generation Z fast nicht mehr wichtig ist, sondern denen geht es um andere Dinge. Da geht es um Sinnhaftigkeit der Arbeit und so weiter. Und durch die Generation hat eben dieses für 500 Euro wechseln abgenommen hinzu, für 500 Euro wechsle ich nicht mehr. Völlig klar, du hast das völlig richtig gesagt, die soziale Situation muss ich berücksichtigen und die finanzielle Situation. Natürlich gibt es bestimmt Leute in unserer Generation, die auch für 500 Euro auf jeden Fall wechseln würden, weil es einfach finanziell wichtig ist, um Wohlstand zu erreichen oder so. Aber das ist, glaube ich, was man wirklich lernen kann, dass man vielleicht gar nicht mal unbedingt die Generationen betrachtet, aber die einzelnen Menschen und die da abzuholen, wo die stehen, und eben bei dir dann zu wissen, ich wechsle nicht für 500 Euro, aber ich würde wechseln, wenn meine Werte hier nicht mehr erfüllt sind.
Ja.
Also muss ich halt bei dir gucken, dass die Werte erfüllt sind.
Ja.
Und das ist, finde ich, eine wahnsinnige Erkenntnis, so darüber mal nachzudenken auch. Ich will an der Stelle nochmal ehrlich sein zu dir, Aaron. Ich gucke mir, bevor wir sprechen, dein Profil bei LinkedIn an. Ich gucke mir das Profil der Kanzlei an und lauter solche Sachen. Und ihr seid jetzt von Gmeiner und Partner nicht die Kanzlei, die krasse Social-Media-Auftritte fährt, die also versucht, in allen Bereichen TikTok, Instagram, LinkedIn, wo man junge Leute erreichen kann, junge Leute zu erreichen. Ihr seid auch von der Website her nicht die Kanzlei, die mit fancy Büros wirbt, mit Chill-Out-Lounges und jeden Freitag zum Abschluss der Woche ein Mojito und so. Das, so wirkt ihr nicht. Und trotzdem steckt ja viel von so New Work-Gedanken und von einer anderen Auffassung der Arbeitswelt in dem, was du jetzt erzählst. Wie transportiert ihr das?
Das kommt, glaube ich, daher, dass wir einfach schon seit vielen Jahren einfach extrem auf die Ausbildung achten. Also wir haben wirklich jedes Jahr einen Auszubildender oder zwei Auszubildende als Steuerfachangestellte und regelmäßig ein oder zwei duale Studenten. Und da gucken wir halt natürlich einfach vor dem Hintergrund, dass es bei uns in der Branche einfach überhaupt an fertig ausgebildeten Fachkräften extrem mangelt. Sprich, diejenigen, die dann auf dem Markt sind, sind meistens gut versorgt. Mhm. Und daher bleibt uns als Kanzlei in erster Linie für ausgebildete Fachkräfte, um die für die Zukunft zu bekommen, einfach nur die Ausbildungs- und Studiumschiene. Mhm. Und klar, natürlich, wer macht die Ausbildung? Das sind die jungen Leute, die nach dem Abitur zu uns kommen. Und da versuchen wir, die halt abzuholen. Aber witzig, dass du fragst, wir sind ja tatsächlich seit anderthalb Jahren jetzt neuen Büroräumlichkeiten, unter anderem in Oberkirch. Also da haben wir komplett neue Büros bezogen, in einem großen Campus. Also da sind wir nicht allein, mhm. sondern das ist angelehnt an oder angebaut an ein großes Architekturbüro bei uns in Oberkirch. Und da ist es mittlerweile so, das sind wahnsinnig viele verschiedene Unternehmen tätig. Also die haben teilweise gar nichts miteinander zu tun. Also da sind wir als Steuerkanzlei, da ist ein Architekturbüro, da ist ein Weinhändler, es ist ein Versicherungsbüro, es ist ein IT-Büro da, es ist ein Holzhandel sind die, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und eine Elektrofirma ist da. Also es ist wirklich unfassbar diversifiziert. Und es gibt aber ein großes zentrales Gebäude, das nennt sich bei uns Denkmal. Mhm. Ist tatsächlich von einem Architekten war das der Einfall, also Denkmal mit H geschrieben. So die Verbindung, Denkmal im Sinne des Bauwerks und des Mal.
Ja,
so also da ist quasi unsere Kantine reingebaut worden und gleichzeitig größere Besprechungszimmer, die einfach von allen nutzbar sind. Sprich, wir haben da eigentlich einen relativ modernen Campus mittlerweile mhm. in Oberkirch, wo wir auch einiges an Platz haben und haben da unterm Strich unsere Ausbildungsabteilung jetzt zusammengezogen. Okay. Einfach vor dem Hintergrund, erstens haben wir dann alle Auszubilden an einem Ort, das war früher noch verteilt, auf beide Standorte in Oberkirch und in Oppenau. Und mittlerweile haben wir das aber relativ zentral gehalten, einfach damit die Leute greifbarer sind und dass unsere zwei, drei Kollegen, die sich um die Auszubildenden und Studenten kümmern, da einfach immer direkt vor Ort sind und einfach mit den jungen Leuten halt einfach unterwegs sein können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch für die Jungen halt wichtig, dass die einfach ein, zwei Ansprechpartner immer an der Hand haben, weil es ist am Anfang einfach viel in unserer Kanzlei, da ist unfassbar viel Verkehr, weil einfach viel um die Mandanten rum passiert und da kann man relativ schnell mal den Überblick verlieren und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der Hintergrund, warum die jungen Leute sich bei uns halt auch einfach wohlfühlen, weil die sagen, okay, sie sind gut aufgehoben mit der Ausbildung, sie lernen was, sie werden gut ausgebildet und dann kommen diese ganz am Anfang besprochenen Themen mit den Fortbildungsmöglichkeiten einfach on top dazu. Und dann ergibt sich im Endeffekt auf Basis von der eigenen Ausbildung der Leute ein relativ junges Gesamtpublikum mhm. im Unternehmen. Klar kommt dann noch dazu, dass unsere Geschäftsführer, wir haben jetzt zwei, die sind über 50 und der Rest ist aktuell maximal, glaube ich, 6, 47. Also im Endeffekt ist die Gap zwischen uns Mitarbeitern, also ich nenne jetzt mal mich, der jetzt Mitte, Ende 20 ist, nicht ganz so riesig wie jetzt mhm. vielleicht in anderen Kanzleien oder in anderen Unternehmen, wo vielleicht die Führungsebene weit jenseits der 50 eher schon 60 mhm. ist. Und dann kommen erst die jungen Mitarbeiter, da ist der Abstand schon relativ groß dann. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Und so ergibt sich das bei uns im Endeffekt mhm. in einem relativ jungen Gesamtbild.
Ja. Lebt ihr sowas wie flexible Arbeitszeiten, wie Homeoffice und so Sachen auch?
Ja, komplett. Ja, okay. Klar, wir hatten halt, Glück ist jetzt vielleicht nicht der passende Ausdruck, aber da kam uns Corona relativ stark entgegen. Einfach weil wir als Kanzlei und auch in der Branche wahrscheinlich flächendeckend einfach gezwungen waren, unsere Arbeitsabläufe zu ändern. Sprich, man konnte nicht mehr die klassischen Präsenztermine mit den Mandanten wahrnehmen, sondern man war aufgrund der Corona-Thematik immer darauf angewiesen, Mailverkehr, Teams-Meetings, ganz normale Telefongespräche. Ja. Das war einfach dieser Wandel, der hat sich dann einfach so ein bisschen durchgezogen. Und sprich, mittlerweile hat jeder Mitarbeiter bei uns eigentlich einen kompletten ausgestatteten Homeoffice-Arbeitsplatz. Sprich, ich kann jederzeit, wenn mir irgendwas dazwischen kommt oder ich irgendwelche Termine zu Hause habe, der Klassiker ist immer, es kommt eine Möbellieferung und der Spediteur sagt, wir kommen zwischen 8 und 18 Uhr. hat man dann früher einen ganzen Urlaubstag gebraucht und heute kann man das einfach parallel laufen lassen, weil wir einfach ortsunabhängig arbeiten können.
Ja, ja. Aaron, ich glaube, ich habe schon ganz viel verstanden, warum du machst, was du machst, warum du in der Kanzlei bleibst, was das auch für dich auszeichnet. Eine Frage möchte ich da, also einen Trigger möchte ich aber gerne noch setzen. Du könntest dich doch auch selbstständig machen. Was hält dich ab, das zu machen?
Ja, könnte ich. habe ich auch schon mal einen Gedanken dran verschwendet. Auch vor dem Hintergrund, dass drei meiner Studienkollegen das tatsächlich schon gemacht haben, beziehungsweise in ihrer Kanzlei als Partner eingestiegen sind, also auch in die Geschäftsführung. Für mich war das Thema einfach noch zu früh, bin ich ehrlich. Okay. Einfach vor dem Hintergrund, unsere Branche oder unser Beruf, der Steuerberater, lebt extrem vom Erfahrungsschatz über die Jahre hinweg. Und ich sehe das immer extremer oder viel in Fällen, wo ich mit meinen Chefs zusammen die Mandanten betreue. Da haben wir, da habe ich so zwei, drei größere Fälle, wo wir regelmäßig zu zweit, also ein Chef, also ein geschäftsführender Steuerberater und ich persönlich mit den Mandanten unterwegs sind. Und da ist echt extrem, wie oft man gerade in Gesprächssituationen, wo man einfach merkt, die Geschäftsführer, die Chefs, die den Beruf jetzt schon fast 20 Jahre ausüben, die haben in manchen Situationen einfach den Vorteil, sie haben einen unfassbaren Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen können, der fehlt mir ganz einfach. Das ist einfach zeitlich bedingt, weil ich einfach noch ein bisschen jünger bin. Ich bin im Endeffekt noch ein kompletter Frischling in meinem Beruf, obwohl ich jetzt auch schon fast 3 Jahre als Steuerberater unterwegs bin. Und es ist aber immer wieder erstaunlich, man lernt quasi wöchentlich, monatlich dazu. Und das ist halt bei uns einfach so ein Thema, wo ich auch für mich persönlich gesagt habe, ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit, weil ich das mir auch geben will, die Erfahrung zu sammeln. Und dann kommt natürlich auch noch den Vorteil dazu, dass ich jetzt, letztes Jahr habe ich noch einen Fachberater gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich habe ein Thema gefunden in der Steuerberatung, wo mir extrem viel Spaß macht. Mhm. Deswegen war ich letztes Jahr für das erste halbe Jahr immer zeitweise in München beim Deutschen Steuerberaterverband und habe noch einen Fachberater für Unternehmensnachfolge gemacht, weil ich während der Steuerberatervorbereitung eigentlich gemerkt habe, dass sie dieses Thema Bewertungsrecht im steuerlichen Bereich, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, Unternehmensnachfolge so ein bisschen auch mir beim Lernen einfach gefallen ist und ich da auch relativ schnell ein Interesse dafür entwickelt habe. Und dann war es tatsächlich so, hatte ich das eine Jahr, also ab 22, als ich dann fertiger Steuerberater war, bis Mitte 23, habe ich dann einfach mal so als Lehrjahr für mich hingenommen, einfach mal, um als Steuerberater überhaupt in das Berufsfeld reinzukommen. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, Chef, ich will Anfang nächstes Jahr oder Ende nächstes Jahr noch den Fachberaterlehrgang machen. Einfach, weil es mich interessiert hat und die dann sofort gesagt haben, klar, mach.
Ja, krass, auch da wieder, ne? Wird groß geschrieben, diese persönliche Weiterentwicklung.
Genau, und dann war es tatsächlich auch so, ist es mittlerweile auch so, haben sie mir natürlich auch nahegelegt, in mittelfristiger Zukunft auch diese Partnerschaft eingehen zu können. Wenn also da hatten sie dann auch meine zwei frischen Steuerberaterkollegen mit ins Boot geholt, wenn ihr das möchtet. Also haben sie quasi kein verbindliches Angebot, aber es liegt was auf dem Tisch, wo wir sagen können, wir jungen Steuerberater können drüber nachdenken, wir haben auf jeden Fall auch eine Perspektive, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Jetzt nicht diese klassische Einzelkämpfer-Selbstständigkeit, aber die Selbstständigkeit im Rahmen von unserem Partnerschaftsverbund, der Sachverhalt liegt auf jeden Fall auf dem Tisch. Also von dem her war das für mich dann einfach, nachdem ich dann letztes Jahr mit dem Fachberater und allem fertig war, einfach nochmal so ein Thema mit dazu, wo ich einfach für mich gesagt habe, eigentlich passt jetzt wunderbar, das hat jetzt einen mittelfristigen Horizont. Sprich, ich habe jetzt in der Zeit einfach auch durch das Thema, dass ich mich so ein bisschen spezialisiert habe, haben es jetzt auch in der Kanzlei einfach so ein bisschen mir so eine Spielwiese gegeben, sag ich mal, wo ich mich jetzt einfach ein bisschen austoben darf, wo ich einfach, sagen wir mal, in diesem speziellen Gebiet unterwegs sein darf. Also ich mache noch alles andere trotzdem, also die klassische Unternehmenssteuerberatung, die klassische Jahresabschlusserstellung, da bin ich ganz normal auch noch mit dabei. Aber diese Sonderthemen, die bei uns in der Kanzlei hinsichtlich Nachfolgethemen, Unternehmensnachfolge, Vermögensnachfolge, Erbschaft und Schenkungssteuer aufkommen, die landen relativ zentralisiert bei mir auf dem Tisch.
Und auch da ja wieder, dann sind wir ja genau wieder bei so einem, ich nenne es mal, sehr cleveren Schachzug, die einfach den nächsten, perspektivisch den nächsten Schritt schon aufzuzeigen, ne, um dich auch gar nicht groß in die Lage zu bringen, drüber nachdenken zu müssen, muss ich was anderes machen, weil ich hier nicht mehr weiterkomme, sondern den nächsten Schritt schon aufzuzeigen. Perspektive ist vielleicht auch das genau richtige Stichwort für meine letzte Frage, die ich heute habe, Aaron. Und zwar interessiert mich so deine Einschätzung auf die Perspektive der Steuerbranche. Was glaubst du, wie entwickelt sich die Branche? Wo geht's hin?
Wo entwickelt sich unsere Branche hin? Sehr gute Frage. Also ich bin der Meinung, Stand jetzt mit meinem Fachwissen, mit meinem, sagen wir mal, jungen Berufsleben, also aussterben werden wir nicht.
Da bin ich ziemlich überzeugt von. Ja, das glaube ich absolut also auch.
Ein Dozent an unserer Hochschule damals hat immer gesagt, wenn Sie mal Steuerberater werden, dann haben Sie nach der Polizei den krisensichersten Job in Deutschland, weil Steuern werden immer bezahlt. Und unser Steuersystem ist derart komplex, selbst wenn es jetzt in den nächsten Jahren zur Vereinfachung kommen sollten mit Entbürokratisierung und Verschlankung von irgendwelchen Steuergesetzen, was jetzt aktuell, wo wir noch weit davon entfernt sind.
Was immer diskutiert wird und irgendwie so richtig kommt es doch nicht.
Also da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Jährchen absolute Ruhe. Was auf jeden Fall immer mehr kommen wird, und das merkt man jetzt langsam auch, ist das Thema KI, Digitalisierung sowieso. Also ohne das geht es schon gar nicht mehr, aber die KI hält jetzt auch Einzug. Und ich glaube, dass, ich nenne es jetzt mal so reproduzierende Tätigkeiten wie laufende Buchführung und so, die könnte sich mittelfristig relativ schlank gestalten, dass einfach keine aktive Buchhaltung mehr betrieben wird, sondern dass vieles automatisiert wird. Aber das heißt nicht, dass die Fachkräfte im Sinne von die Fachwirten, die Fachangestellten oder die Bilanzbuchhalter einfach wegbrechen, sondern dann verändert sich einfach nur das Tätigkeitsbild hin zu eher kontrollierenden, überwachenden Tätigkeiten als aktiven Buchführungstätigkeiten, nenne ich es jetzt mal. Also dieses Thema wird immer bleiben, weil im Endeffekt muss immer noch, vielleicht wird es irgendwann mal eine KI geben, die irgendwelche BWA-Zahlen, irgendwelche Buchhaltungsauswertungen, irgendwelche Jahresabschlussdaten auswertet und quasi auf Basis von Erfahrungsschätzen aus anderen Datenmengen irgendwelche Auswertungen ausspuckt. Aber es wird immer jemand da sitzen müssen, der das Ganze auf Plausibilität überprüft. Und was damit einhergehend, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass einfach auch wir Steuerberater weg von diesen Tätigkeiten kommen, sondern einfach viel mehr hin in die klassische Beratungstätigkeit kommen. Ja. Und das ist ja auch eigentlich unser Ziel, dass wir das hauptberuflich, nenne ich es jetzt mal, oder hauptsächlich machen, weil dafür haben wir im Endeffekt auch das ganze Thema gelernt, dafür haben wir das Fachwissen, weil das einfach die Themen sind, wo wir anknüpfen können, wo wir einfach die Verknüpfung auch zwischen den Steuerarten und dieses Inselwissen, was wir haben. Wir haben so viele Einzelsachgebiete, die wir dann einfach miteinander verknüpfen. Dahingehend wird sich, glaube ich, unser Beruf entwickeln.
Und das ist auch was, wo Leute wie ich wiederum, die es eben nicht gelernt haben, die keine Ahnung davon haben, ja unglaublich dankbar sind dafür, für genau diese Hacks, für genau diese Tipps, für genau diese Beratung letztendlich. Also das wäre ja eine Entwicklung, die am Ende total positiv wäre, dass man sagt, mehr Beratung, weniger reproduzierbare Tätigkeiten und gerne was von KI und Computer übernommen werden kann, eben auch übernehmen, dass mehr Fokus dann für die Beratung bleibt.
Ja, zumal das glaube ich auch, und ich denke, so geht es allen Steuerberatern, die Beratung auch das in unserem Beruf ist, was ja auch schlussendlich Spaß macht, in solche Themen reinzudenken, sich Wege zu überlegen, sich Alternativen zu überlegen und solche Sachen. Einfach, wenn diese dann wieder richtig im Vordergrund stehen, bringen vielleicht auch wieder ein paar Leute dazu, auch diesen Weg weiterhin zu gehen. Weil es ist einfach so, wir haben ein massives Nachwuchsproblem in unserer Steuerberaterbranche. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, wir hatten mal einen Dozent an der Hochschule, der hat mal gesagt, ich glaube, der Berufsstand in Deutschland Steuerberater ist im Schnitt 50.
Ja, ich habe die Berufsstatistik gerade nicht ganz im Kopf, aber also ich habe kürzlich erst drüber nachgedacht und ich meine sogar, dass 17%, nagelt mich nicht fest, aber 17% über 60 oder sogar schon über 70 sind, auf jeden Fall insgesamt 30% der Branche über 60, glaube ich. Ja, wenn man 17, ja, also ich glaube 30%, ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube 30% sind über 60 Jahre alt.
Ja, also klar, die Aussage von den Dozenten damals ist schon wieder ein paar Jährchen her, das war 2018. Aber ich denke, da wird sich jetzt in den letzten paar Jahren nicht allzu viel getan haben. Also so in die Richtung wird es gehen. Und ich glaube aber, das merke ich auch immer täglich in der Praxis, auch die älteren Steuerberater brauchen im Endeffekt einen jungen Steuerberater mit aktuellem Fachwissen an ihrer Seite. Und genau diese Kombination macht dann auch gute Steuerberatung meines Erachtens aus. Dieser Erfahrungsschatz, den die jetzt mal älteren Steuerberater haben, die einfach schon ihre 10, 15, 20 Berufsjahre gesammelt haben, mit den jungen Steuerberater zusammen, so wie jetzt ich oder meine Kollegen, die jetzt seit letztem Jahr fertige Steuerberater sind. Diese Verbindung, die bringt im Endeffekt wahrscheinlich dem, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern die bringt dem Mandanten auch einen gewissen Mehrwert, weil die einfach sagen können, hör zu, wir können zu unserem Steuerberater gehen, wir haben im Notfall immer zwei Meinungen am Tisch sitzen, eine mit einer gewissen Erfahrung, eine, wo wir sicher sein können, dass es fachlich und rechtlich auch sauber ausgearbeitet ist und alles seine Richtigkeit hat. Und ich glaube, das gibt dem Mandanten ja auch eine gewisse Sicherheit.
Ja, ja. Aaron, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, ich könnte noch eine Stunde irgendwie weiter Fragen stellen. Ich finde das total spannend. Danke auch für die persönlichen Einblicke, die du gegeben hast, so warum du welche Dinge machst und vor allem auch, was dich hält, was dich seit 10 Jahren in der gleichen Kanzlei hält. Ich glaube, dass da schon ganz viele Erkenntnisse wieder dabei sind, die man mitnehmen kann, über die man zumindest nachdenken kann, auch wenn man selber eine Kanzlei hat oder wenn einen sowas beschäftigt, ne? Was läuft bei uns vielleicht auch nicht richtig, warum finden wir niemanden und so weiter. Also vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, super, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, dass ich hier sein durfte in Freiburg.
Ja, sehr gerne und ja, danke euch fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao zusammen.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.